die Presse.
Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Ich bin seit fast 14 Jahren Nachrichtenredakteur bei der Presse und seit über einem Jahr schon Teil des Presse-Podcast-Teams und freue mich, dass Sie heute wieder zuhören. Spritpreisbremse ist eines dieser schönen Wörter, die die letzten Tage wieder in den Schlagzeilen aufgetaucht sind. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs sorgen auch für teureres Benzin und vor allem für teureren Diesel. Die Regierung hat einen Weg gesucht, die Preise zu senken und hat am Mittwoch im Ministerrat ihren Vorschlag präsentiert. Apropos schöne Worte, bei der Spritpreisbremse spielen die Margen eine wichtige Rolle. Einerseits soll die Mineralölsteuer sinken, andererseits die Margen der Energiekonzerne beschnitten werden. Aber wie funktioniert das Modell genau und weiß das die Regierung überhaupt schon? Mein Kollege Matthias Auer aus der Pressewirtschaftsredaktion weiß mehr. Hallo Matthias, schön, dass du bei uns im Studio bist.
Hallo Clemens.
Fangen wir vielleicht mal kurz mit einer Erklärung an, sofern du es erklären magst und kannst. Wie soll Österreichs Spritpreisbremse funktionieren? Wie stellt sich die Regierung das vor? Stellen wir es lieber so die Frage.
Also die Regierung hat beim Ministerrat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es eine politische Einigung gibt auf eine Spritpreisbremse. Wir wissen ja, die Preise für Benzin und Diesel sind seit Ausbruch des Iran-Kriegs sehr stark angestiegen. Ein ganz konkretes Modell liegt nicht vor, aber es gibt ein paar Eckpunkte, ein paar Pflöcke wurden doch eingeschlagen. Nummer eins, es soll gelten ab 1. April, also relativ bald. Und zweitens, politisches Ziel ist, den Spritpreis im Schnitt um 10 Cent zu senken. Wie soll das passieren? Der eine Teil der Rechnung ist relativ einfach. Die Mineralölsteuer wird um 5 Cent pro Liter gesenkt. Also das ist, wie gesagt, relativ einfach. Das kostet den Finanzminister rund 37 Millionen im Monat und bringt bei einem 50-Liter-Tank ja, 2,50 Euro, aber immerhin. Und der zweite Teil der Rechnung ist ein bisschen schwieriger. Das sollen nämlich die Margen entlang der Wertschöpfungskette, wie es so schön heißt, also sprich die Margen der Mineralölkonzerne, der Händler, der Tankstellenbetreiber, so genau weiß man es nicht, ebenfalls um 5 Cent pro Liter beschnitten werden. Und so soll man in Summe dann eben auf 10 Cent Entlastung kommen.
Dieser Margenteil ist ja auch der, der viel diskutiert wird, weil er sehr unkonkret geblieben ist. Darf ich dir jetzt erstmal die Frage stellen, was ist eine Marge?
Also eine Gewinnmarge ist im Endeffekt, stell dir vor, du bist ein Unternehmen, du kaufst Waren ein, hast gewisse Kosten und produzierst dann eine eigene Ware, die du dann weiterverkaufst und der Gewinn, den du machst, ist quasi deine Gewinnmarge. Also sprich, das, was du auf dein eingesetztes Kapital verdienst, ist deine Gewinnmarge.
Bei der Mineralölsteuer ist es ja relativ eindeutig, das ist eine gewisse Summe, die da in dem Spritpreis drinsteckt. Das ist eindeutig ausgewiesen, das ist klar definiert.
Die Mineralölsteuer, also im Gegensatz zur Marge, ja ganz genau. Also bei der MÖST ist klar, das ist ein Fixpreis pro Liter, genauso wie die CO2-Steuer, auch das ist ein Fixpreis pro Liter. Bei den Margen wissen wir es nicht. Also wir haben die Rohölnotierungen, also wir wissen, was ein Fass Rohöl kostet. Wir wissen, was dann im Schnitt ein Liter Benzin oder Diesel kostet. Es gibt eine, man nennt das Produktbörse in Rotterdam, wo eben Diesel- und Benzinnotierungen abzulesen sind. Also sprich, es gibt auch internationale Benzin- und Dieselpreise. Die genaue Marge wissen wir nicht oder immer erst im Nachhinein, weil im Vorhinein erstens die Kosten nicht klar sind und weil es eben unterschiedliche Akteure entlang dieser Wertschöpfungskette gibt. Also es gibt die Raffinerie, die das Rohöl verarbeitet, daraus Benzin und Diesel und Kerosin und Heizöl macht, die hat eine Marge. Dann gibt es einen Zwischenhändler, der hat eine Marge. Dann gibt es die Tankstellenbetreiber, der hat eine Marge. Und genau das ist das große oder einer der großen Kritikpunkte auch von vielen Experten, mit denen wir gesprochen haben, an der jetzigen Verkündung, sage ich mal, der Regierung, dass eben vollkommen unklar ist, von welcher Marge man spricht, wie diese Marge gesenkt werden soll, ob da einfach ein Zielwert vorgegeben wird und die Unternehmen sollen sich das dann selber ausschnapsen oder nicht. Oder ob zum Beispiel einem teilstaatlichen Betrieb wie der OMV gesagt wird, okay, all die Treibstoffe, die du in deiner Raffinerie in Schwechat produzierst, da hast du ab jetzt nur noch eine Marge von. Also das ist alles sehr, sehr unklar und sorgt natürlich entsprechend auch für Verunsicherung. Es gibt so ein paar Hinweise darauf, wie es funktionieren könnte. Immer wieder wird da das kroatische Modell genannt. Also es gibt ja schon ein paar Länder in Europa, die mit einem Spritpreisdeckel reagiert haben auf die steigenden Benzin- und Dieselpreise. Und auch die schauen sehr, sehr unterschiedlich aus.
Wie schaut das kroatische Modell zum Beispiel aus?
Also das kroatische Modell sieht so aus, das wird oft auch als atmender Preisdeckel bezeichnet, weil er sich immer an den durchschnittlichen Preisen für Benzin und Diesel an der Rotterdamer Börse, und zwar an den durchschnittlichen Preisen über die letzten 2 Wochen, orientiert. Und also da gibt es dann einen Durchschnittspreis und auf den legt dann die kroatische Regierung eine Marge fest, die maximal erlaubt ist, bis es eben dann quasi an der Zapfsäule landet und die Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette machen sich dann aus, wie sie da hinkommen. Also das ist ein solches Modell. Auch da ist vieles nicht bis ins Detail geklärt. Es ist zum Beispiel nicht geklärt, wie lange das wirklich einen preisdämpfenden Effekt haben könnte. Weil wenn du dir denkst, dass du immer den Schnitt der letzten 2 Wochen nimmst und darauf dann eine Marge drauflegst, und wir gehen davon aus, dass wir mehrere Wochen hohe Benzin- und Dieselpreise auch an den Börsen haben, dann schlägt natürlich dieser hohe internationale Börsenpreis irgendwann trotzdem auch bei den Autofahrerinnen und Autofahrern auf.
Du hast jetzt schon gesagt, andere Länder haben auch schon Vorschläge vorgebracht oder Maßnahmen gesetzt, eine eigene Spritpreisbremse gemacht. Aber auch nicht alle Länder. Ist so eine Maßnahme überhaupt notwendig zum jetzigen Zeitpunkt oder unumstritten, dass der Staat da eingreifen muss?
Na, das ist alles andere als unumstritten. Also bei den jetzigen Ölpreisen, die wir sehen, das ist vor ein paar Jahren, wäre da noch keine große Aufregung darum gewesen, hätte niemand nach einer Spritpreisbremse gerufen. Auch viele Experten, der Michael Böhm zum Beispiel vom Wirtschaftsforschungsinstitut, mit dem ich gestern gesprochen habe, hat auch gemeint, bei dem Preisniveau sieht er eigentlich keinen Grund überhaupt, einen Deckel einzuziehen. Aber gut, es ist eine politische Entscheidung. Treibstoffpreise, das wissen wir, ist ein politisch sensibles Thema in manchen Wählerschichten mehr. Gerade arbeitende Menschen am Land sind aufs Auto angewiesen. Da ist politisch, sage ich mal, verständlich, dass die Regierung auch ein Signal senden wollte. Wir sehen das und wir machen was. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum man dafür argumentieren kann, dass man in irgendeiner Form zumindest ein Auge auf die Preisentwicklungen wirft. Und zwar gab es in den letzten Jahren immer wieder Untersuchungen der Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich, auch in Deutschland und anderen europäischen Märkten. Und die sind zum Schluss gekommen, dass gerade während der Zeit der ersten Energiekrise durch den Ukraine-Krieg, also als auch damals die Öl- und Gaspreise sehr stark gestiegen sind, dass da die Margen der Raffinerien sehr, sehr stark gestiegen sind, um etwa ein Drittel. Das hatte natürlich entsprechende Auswirkungen auch an den Tankstellen dann. Die Preissenkungen, sagen die Wettbewerbshüter, sind viel langsamer bei den Kunden angekommen. Und auch da, also die Koalition hat ja gerade, es gibt ja eine neue Untersuchung, auch der BWB gemeinsam mit dem IHS. Und auch da ist das, glaube ich, als Signal zu werten, dass die Regierung sagt, wir haben ein Auge darauf, dass da jetzt keine, sage ich mal, ungerechtfertigten Krisengewinne vielleicht auf Kosten der Österreicher angehäuft werden.
Wer sagt mir jetzt, dass nicht irgendjemand, die Tankstellenbetreiber, weiß ich nicht, wieder dann die 5 Cent zum Beispiel wieder draufschlagen? Kann ich das beobachten?
Man kann es wahrscheinlich beobachten. Die Frage ist, was eben nicht geklärt ist, wer beobachtet das? Also du sprichst jetzt an die Möstsenkung, diese 5 Cent, die erstens, es gibt keine Details noch dazu. Also jeder Tankstellenbetreiber muss warten, wahrscheinlich bis Ende März, bis er erfährt, was er eigentlich zu tun hat, und zwar dann am nächsten Tag, ab 1. April. Das ist alles auch mit einem gewissen logistischen Aufwand verbunden. Man muss die Kassenabrechnungen neu programmieren lassen, etc. etc. Trotzdem wird es möglich sein, diese Steuersenkung korrekt auszuweisen und korrekt weiterzugeben. Was eben nicht so leicht zu überprüfen ist, außer man definiert eben eine Stelle oder Person oder mehrere Personen, die drauf schauen, ist, ob dann eben beim Energiepreis vielleicht entsprechend nachgebessert wird, sodass nicht die ganze Steuersenkung bei den Autofahrern ankommt. Aber auch da, wie gesagt, es läuft gerade eine Branchenuntersuchung von IHS und BWB. Also ich denke, es gibt relativ gute Chancen, dass das auch bei den Kunden ankommen wird.
Eine Möglichkeit, im Spritpreis einzugreifen, wäre ja auch die CO2-Steuer, die ja ein Teil des Spritpreises ist. Mhm. Das kommt für die Regierung nicht in Frage.
Die CO2-Steuer, so wie sie jetzt gibt es jetzt seit 3 Jahren, ist auch in etwa im Rahmen von 10 bis 12 Cent, je nachdem ob Benzin oder Diesel. ist natürlich eine zusätzliche Belastung, wird jetzt mal nicht in Frage gestellt, in anderen Ländern schon. Also Italien zum Beispiel hat das schon auch in den Raum gestellt, vielleicht die CO2-Steuer vorübergehend auszusetzen. Im Grunde, sage ich, ist es egal, welche Steuer man senkt. Also wenn man will, dass die Spritpreise schnell günstiger werden und der Staat sagt, gut, wir können uns das leisten. Also man kann es sich zwar nicht leisten, aber man kann sich ja politisch dazu durchringen, zu sagen, wir können es uns trotzdem leisten. Dann ist es egal, welche Steuer man senkt. Da kann man die Mineralölsteuer senken, man kann die Mehrwertsteuer senken. Gerade die CO2-Steuer, dass man die nicht angreift, halte ich persönlich für kein schlechtes Signal, weil die ja auch tatsächlich eine Steuerungswirkung haben sollte. Also die gibt es ja nicht ohne Grund. Natürlich bringt sie Mehreinnahmen. Das ist wahrscheinlich ein Grund, dass sie nicht angegriffen wird. Aber es soll ja auch das Preissignal setzen, dass das Verbrennen von fossilen Brennstoffen tendenziell keine sonderlich gute Idee ist, wie wir jetzt gerade wieder sehen. Also Österreich muss mehr als die Hälfte seiner Energie importieren und zwar in überwiegenden Anteil eben in Form von Öl und Gas. Da gehen knapp 14 Milliarden Euro im Jahr für Energieimporte raus. Und damit bleibt das Land eben auch von so volatilen Preisschwankungen, wie wir sie jetzt sehen, durch eben exogene Schocks wie einen Krieg, jedes Mal voll betroffen. Also deswegen finde ich, es gibt gute Gründe zu sagen, die CO2-Steuer greift man nicht an und wenn man Steuer senken will, dann macht man das woanders.
Wie sieht es denn mit der Versorgungslage aktuell aus und hat da die Spritpreisbremse einen Einfluss drauf, wenn man jetzt sieht, okay, Österreich beschränkt die Margen, warum sollte ich denn überhaupt liefern?
Das ist ein Argument, das von den Mineralölkonzernen immer wieder gebracht wird. Auch der OMV-Chef Alfred Stern hat das bei uns im Interview gesagt, der gemeint hat, die Versorgungslage ist nur so lange gesichert, solange er international übliche Preise bezahlen kann. Da ist vielleicht ganz relevant, ein bisschen den Hintergrund zu erklären. Also Europa ist ein Treibstoffimporteur, vor allem bei Diesel. Also Österreich hat vor allem bei Diesel großen Importbedarf. Österreich kann in der Raffinerie in Schwechat rund 60% seiner Treibstoffe selbst herstellen und ist sonst aber auf Importe angewiesen. Besonders drastisch ist das beim Diesel, beim Benzin nicht so schlimm, aber beim Diesel durchaus. Da wurde von den 6,4 Milliarden Litern, die wir im Vorjahr verbraucht haben, wurden 67% im Ausland zugekauft. Und hier geht eben auch die Warnung der Mineralölkonzerne raus, die sagt, wenn die Raffinerien, die nicht im eigenen Land stehen, also ich meine, die OMV-Raffinerie wird das wohl oder übel weitergeben müssen, die gehört zum Teil dem Staat, da kann man, glaube ich, schon auch ein Stück weit Einfluss darauf nehmen, hat ja auch einen Versorgungsauftrag. Aber ausländische Raffinerien kann man schwer zwingen, ihre Produkte in einem Markt zu verkaufen, wo sie weniger bekommen als vielleicht in einem anderen Land, wo es keine Spritpreisbremse gibt. Also ja, da gibt es ein Potenzial dafür, dass die Versorgung in Stocken geraten könnte. Die Regierung hat natürlich gesagt, man kann jederzeit die Spritpreisbremse aussetzen, sobald man sieht, dass die Versorgung knapp werden sollte. Also das ist durchaus am Schirm und vielleicht auch noch als Beruhigung, Österreich hat auch bis jetzt relativ unangetastete Reserven. Also es sind so in etwa knapp 20 Millionen Fass Erdölprodukte an strategischer Reserve gibt's und davon ist in etwa die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte ist schon in Form von Treibstoffen. Also auch damit käme man wahrscheinlich knapp 2 Monate aus im Extremfall.
Wie hat sich denn der Ölpreis entwickelt die letzten Tage? Ist da noch mit weiterem Anstieg zu rechnen?
Sowohl Öl- als auch Gaspreise sind seit Beginn des Konflikts im Nahen Osten stark angestiegen. Ölpreis notiert deutlich über 100 Dollar je Fass im Moment. Auch Gas ist nach den jüngsten Anschlägen auf die LNG-Produktion in Katar heute erst wieder um mehr als 7% gestiegen. Wohin kann das gehen? Gute Frage. Wenn man sich anschaut, was die Händler am Markt erwarten, da werden ja auch so Verträge, die erst in 1, 2, 3 Monaten dann eingelöst werden, gehandelt, also sogenannte Futures-Kontrakte, die immer ein ganz gutes Signal dafür sind, wovon die Händler ausgehen. Und da sieht man, die allermeisten Händler gehen davon aus, dass sich der Konflikt doch in absehbarer Zeit beruhigen wird, dass auch die Straße von Hormuz in irgendeiner Form wieder geöffnet sein wird. Und dass die extremen Preisspitzen im Laufe des Jahres wieder verschwinden. Das ist halt die Einschätzung hier und jetzt. Gleichzeitig sehen wir, die Angriffe auf die Energieinfrastruktur im ganzen Persischen Golf eskaliert in alle Richtungen. Also es sind sehr viele Staaten betroffen, nicht nur Iran, auch Israel, Saudi-Arabien, Katar. Und die Erwartung ist, dass wenn die Straße von Hormuz längere Zeit geschlossen bleibt, also länger als jetzt noch 2, 3, 4 Wochen, sage ich mal, bis in den Mai hinein, dass dann die Preise erstens noch deutlich steigen werden und auch höher bleiben, selbst wenn die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird.
Den steigenden Ölpreis sieht man sofort an der Tankstelle. Jetzt heute steigende Gaspreise, großes Thema, Angriffe eben auf Flüssiggasproduktion. Ist das ein Themenfeld, das die Regierung in nächster Zeit noch mehr beschäftigen wird? Ist das auch etwas, wo man da energiepreistechnisch eingreifen muss oder kann?
Im Moment sicher noch nicht. Also das sage jetzt nicht nur ich, das sagt zum Beispiel auch der Energieregulator, die E-Control. Er hat gemeint, bei den jetzigen Gaspreisen, also wir bewegen uns schon deutlich höher als vor ein, zwei Monaten. Also wir sind jetzt bei deutlich über 50 Euro je Megawattstunde. Wir waren bei circa 30, also das sind 70-75% mehr als im Februar noch. Also natürlich ist das spürbar. Andererseits muss man sich auch erinnern, am Höhepunkt des Ukraine-Kriegs, als tatsächlich große Preisspitzen da waren, hat man 300 Euro pro Megawattstunde bezahlt. Also das ist fast das Sechsfache. Da ist schon noch, würde ich nicht sagen, Luft nach oben. Aber es ist das, was Unternehmen und Österreich im Moment hier für Erdgas bezahlen, spiegelt den Markt wider und ist jetzt noch kein Grund, irgendeinen, weiß ich nicht, Gaspreisdeckel zu erfinden. Sehr wohl ist es ein Grund, darauf zu schauen, erstens, wie es sich entwickelt, wann ich meine Gasspeicher befülle, dass ich das vielleicht nicht erst dann mache, wenn der Preis noch deutlich höher gestiegen ist. Für Endkunden ist es ein guter Grund zu schauen, kann ich meinen Vertrag wechseln? Kann ich vielleicht jetzt noch halbwegs günstige Fixtarife mir sichern? Bin ich vielleicht in einem Floater, also sprich in einem Vertrag, wo ich tatsächlich mit den Börsepreisen mitschwanke? Auch da würde es sich anbieten, jetzt den Anbieter zu wechseln. Und langfristig ist all das natürlich auch ein Signal dafür, sich zu überlegen, wie kommt man raus aus dieser Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen? Wie schafft man es, dass ein kluger und gut abgestimmter Ausbau der Erneuerbaren in Österreich ermöglicht wird, beschleunigt wird und auch mögliche Widerstände vielleicht im Vorfeld besänftigt werden können?
Danke dir für deine Erklärungen heute.
Danke dir.
Und auf diepresse.com/Wirtschaft halten wir Sie natürlich auf dem neuesten Stand. Alle Texte von Matthias Auer finden Sie unter diepresse.com/von/Matthias-Auer. Seine jüngsten Texte verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Sie können die Presse-Podcasts auch auf YouTube hören. Wir freuen uns, wenn Sie uns dort abonnieren. Und wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen dort, wo Sie unseren Podcast gerade hören. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.